was darf man nicht. Und es ist ganz interessant, so mal die Kinder zu sehen, auch die haben schon eine ganz bestimmte Meinung sich über Themen gebildet. Vielleicht die Meinungen, die sie einfach nur übernommen haben. Und auch wir haben Meinungen über ganz verschiedene Themen des Alltags. In manchen Fragen sind wir schon sicherer vielleicht. Bei manchen Fragen, ja, wissen wir noch gar nicht so genau, was ist das Richtige vielleicht. Und wir wollen uns heute ein bisschen anschauen, Thema Sonntag. Sabbat bei den Juden und bei uns Sonntag. Welche Bedeutung hat denn der Sonntag eigentlich für uns? Was darf man am Sonntag oder was darf man nicht? Ist die Frage überhaupt gut oder richtig gestellt? Wie gestalten wir den Sonntag? Was ist uns wichtig am Sonntag? Und was haben wir vielleicht von unseren Eltern übernommen oder von unserem Umfeld übernommen bezüglich des Sonntags? Sehen wir ihn eher als Einschränkung oder als Privileg? Erwartet vielleicht Gott ganz bestimmte Dinge am Sonntag? Wie gehen wir um mit dem Gebot, du sollst den Feiertag heiligen? Was heißt das für uns? Oder darf ich von anderen Christen oder von Leuten aus der Gemeinschaft eine ganz bestimmte Verhaltensweise erwarten, vielleicht sogar einfordern? Bei manchen Fragen sind wir uns da vielleicht sicherer und bei manchen nicht so sicher. Und ich finde es eigentlich gut und einfach toll, dass wir immer wieder in der Bibel nachforschen können. Was steht denn da drin? Was sagt Gott? Und deswegen lesen wir heute Markus 2, Vers 23 bis 28, das Ehrenraufen am Sabbat. Und es begab sich, dass er, also Jesus, am Sabbat durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des hohen Priesters Abiata und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Vier Punkte habe ich mitgebracht. Erster Punkt, der kritische Blick. Zweiter Punkt, die vernichtende Frage. Und jetzt möchte ich heute versuchen, ich hoffe, dass es gelingt, einen Spagat zu machen. Ein Spagat, was sagt uns der Text und was ist eigentlich der Hintergrund, auch von den Juden? Was war der Hintergrund, der religiöse Hintergrund, um den Text vielleicht auch besser nochmal zu verstehen? Und deswegen möchte ich auf das Gesetz der Juden eingehen, auf das Sabbatgebot eingehen und dann wieder zurückzukommen zum Text. Was sagt Jesus? Und was bedeutet es für uns? Welches Privileg haben wir? Wie ist der Sonntag entstanden? Und jetzt mache ich noch einen dritten Spagat auf, nämlich der Jim hat gesagt, heute wird es länger dauern. Als Lehrer 45 Minuten ist eine Stunde, als Lehrer macht man gern Doppelstunden. Und weil ich weiß, dass der VfB später spielt, haben wir keine Hektik. Ja. Nein, Spagat zwischen Text und vielleicht auch Hintergrund. Was habt ihr heute am Sonntag gemacht? Wie habt ihr den Sonntag heute verbracht? Vielleicht bis gerade eben. War es Stress? Oder habt ihr auch einen schönen Spaziergang gemacht auf dem Feld, die frische Luft genossen? Jetzt ab 3 Uhr konnte man auch ein bisschen die Sonne genießen. Heute Morgen war es ein bisschen schwieriger. Jesus schlendert am Sabbat, am jüdischen Ruhe- und Feiertag, über die Felder, über die Getreidefelder. Das heißt, die Ernte war noch nicht ganz vorbei. Und er ist nicht alleine beim Spaziergang. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern und auch Pharisäer waren dabei. Und deswegen vermute ich, es war nicht nur so ein kleiner Tross, es war eine richtig große Menschenmenge, die über die Felder ging. Und wie es so kommt, ich vermute mal, dass der Spaziergang nicht kurz gewesen ist, dass es eine Weile gedauert hat, weil sonst hätten sie keinen Hunger gehabt. Sie haben Hunger bekommen beim Spazierengehen. Und anders wie bei uns, wenn wir Hunger haben, gehen wir halt zum Maggi oder ins Hasenheim. Nee, die konnten nur das nehmen, was sie am Feldrand irgendwie gesehen haben. Die Ähren, die noch übrig geblieben sind oder die noch gestanden sind und haben sich da Ähren gerauft und haben die gegessen. Ich habe mich gefragt, warum waren eigentlich die Pharisäer dabei? Und da kommen wir zum ersten Punkt. Der kritische Blick. Die Pharisäer, die waren immer dabei, um Jesus zu beobachten. Um genau hinzuschauen, was macht Jesus eigentlich? Der Wanderprediger aus Nazareth, dem eine ganze Menschenmenge gefolgt ist, der die Massen angezogen hat. Was macht er? Wie handelt er? Was sagt er? Aber nicht, um sich irgendwas Positives anzuschauen, sondern kritisch Jesus zu hinterfragen. Ihn zu messen an dem Gesetz der Juden. Handelt Jesus richtig oder handelt Jesus falsch? Die Beobachtung dient lediglich zu finden, was ihnen nicht behagt, was nicht dem Gesetz entsprochen hat. Weil die Juden haben auf den Messias gewartet, auf den Erlöser. Aber es war klar, der Messias, der Erlöser, der wird alle Gesetze der Juden einhalten. Das war die Meinung der damaligen Schriftgelehrten. Und deswegen haben die ganz genau Jesus beobachtet. Ist er der Messias? Hält er die Gesetze ein oder nicht? Der kritische Blick der Pharisäer. Denn wenn Jesus was macht, was nicht dem Gesetz entsprochen hat, dann haben sie gewusst, das ist nicht der Messias. Das kann er nicht sein. Der hält die Gesetze nicht ein. Und wir kennen, dass die Stellung zum Gesetz und Jesus, dass es ganz oft Konflikte gab, wo die Pharisäer gedacht haben, Mensch, wie kann er sowas sagen? Wir erinnern uns an die Geschichte, wo die Gelähmten den Freund runterlassen und Jesus sagt zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer, die entsetzen sich, wie kann ein Mensch sowas sagen? Dir sind deine Sünden vergeben. Da ist ihnen die Zornesröte ins Gesicht gestiegen, zum Haare raufen. Wie kann ein Mensch sowas sagen? Und auch hier bei den Ehren genau das Gleiche. Sie regen sich auf, zum Ärgern, zum Haare raufen. Ich habe mich gefragt, kennen wir die Situation, den kritischen Blick von anderen auf uns? Dass wir das Gefühl haben, andere schauen kritisch auf unser Verhalten? Vielleicht, weil wir Jesus nachfolgen, im Geschäft? Vielleicht kritisch, weil wir ins Vereinshaus gehen, in Stund oder in die Kirche? Vielleicht sehen wir uns auch untereinander manchmal sehr kritisch, auch in der Gemeinschaft. Kennen wir das kritische Gefühl? Ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, Breitenholz, 600 Einwohner, mehr Kühe als Einwohner gab es auf jeden Fall. Und da hat jeder jeden gekannt. Da ist nichts verborgen geblieben. Und wir sind hingezogen, ich war damals 12, und da war es Usus, dass man morgens um 6 den Rollladen hochgezogen hat. Egal, ob man danach wieder ins Bett gegangen ist, es war egal, aber der Rollladen war oben. Und meine Eltern haben es auch gemacht. Und ich habe mich immer aufgeregt, warum müsst ihr genau das Gleiche tun? Der kritische Blick von den anderen und unser Handeln, wie reagieren wir darauf? Ziehen wir da mit, weil wir denken, wir müssen es? Oder der kritische Blick vielleicht auf den Karfreitag? Der kritische Blick, man darf kein Fleisch essen. Und die Legende sagt ja, deswegen sind die Maultaschen entstanden. Der kritische Blick von anderen, man hat ihn verschleiert. Nudeltasche außenrum gemacht. Oder vielleicht ist es aber auch genau andersrum. Nicht wir spüren den kritischen Blick, sondern wir sind auch kritisch. Vielleicht schauen wir auch kritisch auf andere. Hast du schon gesehen? Hast du schon gehört? Wir haben auch unsere Meinung, was gut und was nicht so gut ist, was erlaubt ist und was vielleicht nicht erlaubt ist. Und an dem messen wir auch die anderen um uns herum, immer wieder. Und ich ertappe mich, dass ich manchmal denke, Mensch, ich bin wie so ein Pharisäer. Zu kritisch vielleicht. Zu schnell mit meinen Meinungen. Und da finde ich es immer gut, auch die Bibel zu lesen, um mal so einen Spiegel vor mich gehalten zu bekommen. Wo Jesus vielleicht sagt, schau mal kritisch auf dein Leben und nicht auf die anderen. Aber wie so oft schauen wir auf die anderen und dann beobachten wir die anderen und da schwillt uns der Hals an. Zum Haare raufen, das geht doch nicht. Ein Christ macht doch sowas nicht. Was nimmt der sich mal wieder raus? Der läuft an mir vorbei, ohne Tschüss zu sagen. Und dann achten wir ja beim nächsten Mal noch mehr drauf und merken, hoppla, schon wieder nicht. Oder als Christ hätte ich was anderes erwartet von ihm. So kann es noch nicht sein. Und meistens fängt es ja in Gedanken an und dann rumort es in uns. Und so war es auch bei den Pharisäern, in denen hat es rumort. Und nur darauf gewartet, dass Jesus wieder was Falsches macht. Und die Pharisäer beobachten und dann handeln sie. Sie sprechen den Meister an und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wie gehen sie vor? Ich habe es tituliert, die vernichtende Frage, warum? Ich habe letztens eine Mail bekommen von einer Kollegin. Hallo Micha, warum hast du Punkt, Punkt, Punkt? Ich habe die Mail gelesen, ich war mir nicht mal irgendeiner Schuld bewusst und da schwillt sofort in einem der Zorn an und ich habe auf Antwort gedrückt und gleich mal geschrieben, eine halbe Seite. Und habe ich gedacht, ah, ist das so gut, was ich jetzt da geschrieben habe und wieder gelöscht? Warum? Der anklagende Ton. Oder vielleicht habe ich es nur hineininterpretiert in das Wort warum. Vielleicht war es gar nicht anklagend, aber es kam anklagend für mich rüber. Warum? Es ist anders, als wenn man sagen würde, könntest du mir erklären? Mich würde interessieren, welchen Grund es gab. Warum? Irgendwie vernichtend. Und so sprechen auch die Pharisäer Jesus an. Warum? Warum handeln deine Jünger so, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Sie beobachten, bewerten und befinden die Jünger für schuldig. Warum waren aber die Jünger in den Augen der Pharisäer schuldig? Und jetzt möchte ich an dieser Stelle quasi aus dem Text austreten und den Spagat auf den Hintergrund beleuchten. Nämlich, wie ist eigentlich das Gesetz der Juden entstanden? Und was hat sich da gebildet um das Gesetz der Juden? Und was wir wissen, das ist ganz klar. Wir wissen, Mose hat die 10 Gebote bekommen am Berg Sinai nach dem Auszug aus Ägypten. Und es waren nicht nur 10 Gebote, wir lesen in den Mosebüchern, es waren 613 Gebote. Und es waren viele Gebote dabei, damit ein Leben in dieser Zeit für die Juden gelingen kann. Und das Volk Israel, wie wir wissen, war nicht immer gehorsam, war ungehorsam. Und deswegen hat Gott gesagt, so kann es nicht weitergehen. Hat das Gericht angekündigt durch viele Propheten und das Gericht kam. Die Juden, das Volk Israel, wurde nach Babylonien abgeführt, gefangen genommen und nach 70 Jahren durften sie wieder zurück ins Land Israel zurückgehen. Wir wissen von Nehemia, von Esra, da zieht das Volk zurück. Und jetzt machen sie Folgendes. Sie fragen sich, warum kam eigentlich dieses Gericht? Sie haben sich hinterfragt und haben gesagt, was muss ich denn tun, damit so ein Gericht nicht ein zweites Mal kommt? Was will Gott von uns? Und eigentlich sind das gute Fragen, weil da ist man auf dem richtigen Weg. Was will Gott eigentlich von mir mit meinem Leben? Und haben gesagt, okay, diese Fragen müssen wir untersuchen. Und sie haben das Gesetz der Juden genommen, die 10 Gebote und die 603 Gebote dazu, das war die Tora, und haben gesagt, wir müssen überlegen und wir müssen uns weitere Gebote außenrum machen, um das Gesetz, damit wir die 613 Gebote nicht mehr brechen. Und es gab die sogenannten Soferim, das waren die Schriftgelehrten damals, die das Gesetz ausgelegt haben. Und sie haben um die 613 Gebote weitere Gebote gezogen als Schutzzaun, dass man ja nicht die Gesetze bricht. Ähnlich wie ein Schwimmbad, dass kein Kind reinfällt, ich mache einen Schutzzaun außenrum. Und damit auf keinen Fall ein Kind reinfällt, baue ich noch einen zweiten Zaun außenrum. Und so wurden die Gesetze verfeinert, dass man ja nicht die 613 Gebote bricht. Und nachdem diese Schriftgelehrten damals dann gestorben waren und die neue Generation gekommen ist, gab es neue Schriftgelehrten. Und die haben gesagt, die Gesetze, die Soferim, also die Schriftgelehrten damals gemacht haben, das ist noch viel zu löchrig. Wir müssen noch mehr Schutzzäune außenrum ziehen. Und dann kam die Schule der Tanaim, weitere jüdische Theologen. Und Paulus war ein Tanaim, der kam aus der Schule der Tanaim, der Schriftgelehrten, die noch enger und noch mehr Gesetze gezogen haben. Und für diejenigen, jetzt einfach, die da vielleicht schon was gehört haben, die Auslegung der Tanaim und der Soferim nennt man Mishnah und genau diese Gesetzgebung, diese Gesetze gab es zur Zeit Jesu. 1500 Seiten an Geboten und Verboten, was alles befolgt werden muss. Und nach Jesus kamen weitere Schriftgelehrten und weitere Gesetze, die Schule der Amoraim, die haben die Gesetzesauslegung der Gemora ausgelegt. Und was jetzt bedeutsam war, sie haben sich nicht mehr an der Tora orientiert, am Wort Gottes, sondern die haben nur noch die Gesetze der Tanaim beachtet und haben gesehen, da ist noch ein Schlupfloch und haben noch einen weiteren Zaun mit Geboten und Verboten außenrum gelegt. Sie haben gar nicht mehr gewusst, was steht eigentlich ganz genau in den 613 Geboten drin und warum stehen sie drin. Und was wir kennen, ist aus dem Mishnah und aus der Gemora ist der Talmud entstanden. Hat man vielleicht auch mal gehört als Wort Talmud. Aber zur Zeit Jesus gab es die Gesetzesauslegung, die Mishnah. Ich möchte an einem Beispiel mal verdeutlichen, wie fein die Juden damals gehandelt haben. Und zwar am Beispiel 2. Mose 23, Vers 19. Da steht, du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Muttermilch. Punkt. Warum gab es dieses Gebot? Außerhalb von Israel, bei den Kanaanitern, die haben ein Fruchtbarkeitsritual gehabt. Die haben genau dies gemacht, ein Böcklein gekocht in der Muttermilch und haben das als Fruchtbarkeitsopfer ihren Göttern dargelegt. Und davon sollte sich Israel abgrenzen. Das sollte Israel nicht tun und deswegen dieses Gebot. Aber mit der Zeit hat man nicht mehr gewusst, warum das Gesetz gegeben wurde. Und man hat sich überlegt, was müssen wir tun, damit wir dieses Gesetz nicht brechen. Und sie haben gesagt, okay, das Erste, was wir machen, wir essen es nicht gemeinsam. Kein Fleisch und Milch gemeinsam, weil wenn es zusammen in den Magen kommt, dann kocht es ja im Magen und dann habe ich das Gebot übertreten. So fein haben die Juden gedacht, so genau haben sie über sich überlegt. Und ein paar Jahre später haben sie gesagt, hoppla, was ist eigentlich, wenn wir mittags Käse oder Milch essen, also Käse essen, Milch trinken und wir waschen das Geschirr und abends essen wir Fleisch. Und vielleicht beim Waschen hat sie vielleicht noch ein Stück Käse nicht ganz abgewaschen. Und dann kommt es wieder zusammen, wieder in den gleichen Magen. Und deswegen benutzen die Juden unterschiedliche Bestecke. Und wieder Jahrhunderte später haben sie gesagt, wir müssen das ganz trennen, die Trennkost, fleischige und milchige Nahrung. Und da ist das koschere Essen entstanden. Und so ganz fein immer einen weiteren Schutzzaum außenrum gezogen. So haben die Juden gedacht und so denken sie auch heute noch.